Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des VRM-Podcastes Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte über das politische Geschehen in Deutschland sprechen. Herr Korte, es ist mir wie immer eine Ehre. Herzlich willkommen.
Ja, bei mir ist Ehre und Freude zugleich.
Das freut mich natürlich wiederum. Ich würde einsteigen bzw. heute mit Ihnen sprechen wollen über das sich jetzt quasi fertig konstituierte Feld der Kanzlerkandidaten oder Spitzenkandidaten, wie man es nennen möchte, im Hinblick auf die Bundestagswahl, so Olaf Scholz denn die Vertrauensfrage stellt und diese denn planmäßig ausgeht. Erste Frage, Herr Korte, wir haben letzte Woche sehr intensiv über Christian Lindner gesprochen, der ist jetzt kein Kanzlerkandidat und auch sehr weit davon entfernt. Allerdings waren wir ja letzte Woche relativ eindeutig in unserem Urteil, was da über Christian Lindner hineingebrochen ist. Die letzte Woche ist es merklich abgeflacht von der Aufmerksamkeit her. Glauben Sie, dass da jetzt noch was kommt oder war das ein medialer Sturm und jetzt kann die FDP sich auf den Wahlkampf konzentrieren?
Ja, wenn überhaupt, dann liegt es ja immer nur an Ihnen, denn die Aufregungsdemokratie, dafür sind Sie ja verantwortlich. Das machen ja die Medien. Die Wählerinnen und Wähler brauchen nicht diese tägliche Aufregung, aber sie leben ja von der Aufregung. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass man sich dann draufstürzt und dann sich ein neues Thema wieder sucht. Das sind die Wogen, mit denen Medienöffentlichkeit bedient wird und wo er auch ein Stück Verdrossenheit rührt, natürlich nicht bei VRM-Lesern oder Hörern. Verdrossenheit, dass sich viele nicht mehr ausreichend repräsentiert fühlen von den Medienvertretern, genauso nicht ausreichend repräsentiert fühlen von Politikern. Das ist so eine Art von doppelter Gesprächsstörung. Immer VRM natürlich ausgenommen. Und insofern verwundert es nicht, dass nach so einer großen Dramaturgie und Aufmerksamkeit dann plötzlich man gar nicht mehr auf die FDP guckt, sondern wieder auf ganz andere Parteien.
Da würde ich jetzt allerdings tatsächlich gerne nachfragen wollen, also natürlich immer objektiv gefragt, auch wenn ich ja jetzt nur sehr subjektiv da drauf gucken kann, aber ist Ihnen das heutzutage in den Medien zu aufgeregt? Weil, also jetzt am Beispiel von der FDP kommend, das war ja schon starker Tobak, der sich da ereignet hat. Würden Sie sich da mehr Ausgeruhtheit wünschen oder vielleicht keine so ausufernde Berichterstattung? Oder was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert, wenn ich jetzt das so auffassen würde, dass Sie das als ein bisschen überzogen definieren?
Na, in dem Fall war das natürlich angemessen, weil das ja spektakulär war. Am Rande einer Täuschung, vielleicht auch eine Täuschung, je nachdem, wen wir da als Hauptakteur nehmen. Ein inszenierter Ausstieg, der öffentlich ja anders orchestriert war zwischen Täter und Opfer hin und her. Also das würde ich auf keinen Fall so einordnen, dass man darüber nicht gleichermaßen breit hätte informieren sollen. Aber wir würden uns als Leser, als Hörer natürlich eine begleitende weitere Information wünschen und nicht so sehr punktuelles Themenhopping, weil wir doch den Verdacht haben, dass dadurch man Klickzahlen, Leser, wie auch immer, nach oben treibt, dass diese vernetzten vielen, die in irgendeiner Weise bedient werden müssen, aber der aufmerksame Leser, die aufmerksame Leserin, der medienmündige Bürger, der ist ja an Themen gleichermaßen interessiert, die kontinuierlich auch eine Rolle spielen. Das ist ja das, wenn international was passiert, dass man sich dann oft fragt, ja, über das Land habe ich noch nie was gehört. Es liegt natürlich oft an einem selbst, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es natürlich auch nicht eine verlässlich breite Berichterstattung permanent über bestimmte Länder.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich versuche Ihnen also entweder laut zu denken oder zu folgen. Ist natürlich auch immer so, dass Medien in der Situation sind, gewisse Sendeplätze oder nur ein paar Spots von Nachrichten füllen zu können und das natürlich von der Aktualität immer geprägt ist. Deswegen so ein Erklärungsansatz fallen kontinuierliche Themen, die man dann nicht punktuell immer wiederkehrend setzt, häufig auch hinten runter.
Das ist die Medienlogik, die man nachvollziehen kann. Sie ist eben auch getrieben nicht von konstruktiven Überlegungen, sondern eher auf der Suche nach dem, was vielleicht nicht so gut läuft. Und insofern ist das auch so ein bisschen Jammerfolklore, was sich durch diese Medien auch zieht, weil man davon am meisten profitiert.
Blicken wir, ich habe es eben schon angedeutet, Herr Korte, in unserem heutigen Thema mal auf das Feld der Kanzlerkandidaten oder Spitzenkandidaten. Vielleicht erstmal mit dieser, deswegen ich das immer mit beiden Begriffen umschreibe, aus Ihrer Sicht die klare Definition, weil es gibt ja schon Diskussionen darüber, ob der Begriff Kanzlerkandidat eigentlich der richtige ist.
Ja, weil er auch nicht existent ist, zumindest nicht im Grundgesetz, nicht existent in irgendeiner Geschäftsordnung des Bundestages. Selbst die Parteien haben in ihren Statuten dazu keine Regelung, wie man einen Kanzlerkandidaten nominiert. Das macht jede Partei anders, oft auch von einer Wahl zu anderen sehr unterschiedlich. Wir haben es jetzt bei den Grünen wieder gesehen, dann durch Verzicht, durch Selbstausrufung. Das war ja bei Helmut Kohler früher im Urlaub am Wolfgangsee, hat er auch sich selbst ausgerufen, ich mach's wieder. Und das gibt keine Festlegung dazu. Insofern ist es eine Aura. Es ist das höchste Ehrenamt, was eine Partei vergeben kann. Aber es ist auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland das aussichtsloseste Amt, was es überhaupt gibt. Denn mit Willy Brandt, der war der erste Kanzlerkandidat, in Analogie zu den Kennedy-Jahren, wollte man auch was Modernes, Frisches prägen. Hat es ja auch mit mehreren Versuchen erst geschafft, dann Kanzler zu werden. Und die anderen Geschichten sind auch so, dass man zwar einen nominieren kann, aber die Aussichten doch eher gering sind. Da muss man an Schröder denken, der das geschafft hat. Also ganz wenige, die es geschafft haben, aus der Opposition heraus als Kanzlerkandidat dann auch am Ende erfolgreich zu sein. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Begrifflichkeiten. Die Grünen verwenden Kandidat für die Menschen, also in Analogie der Überlegung, wie die Umfragedaten sind, ob das vielleicht so aussichtsreich ist. Manche nennen nur Spitzenkandidaturen. Das ist auch nicht unwichtig, finde ich, für die Formate, die sich ausprägen am Ende in der medialen Berichterstattung, weil bisher ging man immer davon aus, dass diejenigen, die einen Kanzlerkandidaten haben oder eine Kandidatin haben, auch ein Anrecht haben, in den Sonderformaten von Duellen oder Triellen eine Rolle zu spielen. Auch das würde ich nicht unterschätzen, dass das Parteien deshalb nutzen.
Also wäre für Sie die richtige Trennung der Begriffe bei Leuten, die, also wenn der Kanzler wieder zur Wahl antritt, dass er Kanzlerkandidat ist und die anderen wären Spitzenkandidaten, oder müsste man es dann eher jetzt zum Beispiel in der Rolle von Friedrich Merz, der ja als Spitzenreiter in den Umfragewerten ein wahrscheinlicher Kanzler ist, nach einer Wahl, wenn es so bleibt, müsste man dann trennen zwischen denjenigen, die wirklich eine Chance haben und denjenigen, die keine Chance haben, oder dürfte man dann im Vorfeld tatsächlich überhaupt nicht von Kanzlerkandidaten sprechen?
Naja, da Wählermarkt und Koalitionsmarkt nicht mehr identisch sind, kann man das gar nicht mehr auseinanderhalten. Es ist erstmal eine Projektionsfläche für Hoffnungen, die damit verbunden werden, mit diesem Ehrenamt. Das ist ein bisschen ein Hochfest auch der Autosuggestion, in dem man sich selbst begeistert und über die Ziellinie tragen möchte. Aber wir können auf keinen Fall davon ausgehen, dass diejenigen, die jetzt gute Umfragewerte damit auch eine Kanzlerschaft automatisch erringen und umgekehrt die weniger haben. Einmal gibt es die Dynamik auf dem Wählermarkt, dass sich das verschieben kann. Und zum anderen wissen wir eben, dass der Sondierungsweltmeister am Ende, er eben viele Mehrheiten einsammelt, unterschiedliche Fraktionen hinter sich bringt, dann auch Kanzler werden kann. Auf keinen Fall der, der die Fraktionsstärke so hinbekommt, dass er damit auch automatisch die stärkste Fraktion im Bundestag stellt. Das ist ja nicht der Fall. Also finde ich es durchaus berechtigt, dass mehrere Parteien den Anspruch erheben, sowas zu benennen. Und warum nicht? Kanzlerkandidatin, Kanzlerkandidat, das klingt doch erstmal ganz gut.
Würden Sie sich in dem Zusammenhang zum Beispiel von Friedrich Merz etwas mehr in Anführungszeichen Demut in den Äußerungen wünschen, weil er ja schon in verschiedenen Interviews und öffentlichen Auftritten sich so äußert, als sei er ja der kommende Kanzler bis hin zu, also mögliche Koalitionen, darüber sprechen ja viele, aber ja auch schon fast schon über Besetzungen seines Kabinetts sich äußert. Das klingt ja schon sehr siegesgewiss.
Ich glaube, das ist eher eine Unterstellung. Das ist so eine Chefredakteurblick, dass man das versucht herauszuarbeiten und ihm das auch zu unterstellen. Ich kann das so eigentlich nicht raushören bei dem, was er sagt, sondern eher bei Söder. Der hat ja schon Personen nominiert, die unbedingt im Kabinett da Landwirtschaftsminister beispielsweise werden sollen. Also da in Bayern weiß man nicht, wie man Demut definiert und auch wie man schreibt wahrscheinlich. Das ist ein Begriff, der dort nicht auftauchen darf. Das ist nicht nur irritierend, sondern selbst überschätzend. Und das kippt natürlich in der Öffentlichkeit, dass es dann als ein arroganter Angriff geradezu wirkt, auch die Einmischung eben schon festzulegen, mit wem man kollieren sollte und wem man nicht kollieren soll. Das sind ja doch auch Südavancen, die man sehr unterschiedlich interpretieren kann, die aber bundespolitisch nicht auf wirklich Resonanz stoßen.
Wenn man sich, was man wahrscheinlich nicht tun sollte, mal alle Söder-Bemerkungen auf die Goldwaage legt oder nebeneinander legt, dann bleibt ja auch nicht viel übrig, womit die CDU/CSU nach der Wahl koalieren könnte, weil er ja für sich schon Schwarz-Grün ausgeschlossen hat. Das heißt, es ginge ja, wenn man das nach Söders Definition geht und verschiedene Ausschlusskriterien anwendet, ginge ja nur CDU und SPD.
Ja, genau, das wäre diese ewige GroKo, da fällt es einem schwer, diese Sehnsucht, die manchmal in der Bevölkerung existiert, da richtig zu grundieren, woher die eigentlich kommt. Denn das war ja so eine, wie so eine Lindenstraße, die nie endet, als Ausweg, sich da noch mit letzter Kraft zusammenzutun. Wir kennen die Geschichte, das ist nicht in einem Reform- und Modernisierungsschub geendet, sondern eher wie so ein Stillhalteabkommen über ein Minenfeld, und dem man Diskursallergien geradezu ausgeprägt hat, dass man eben nicht mehr das ausgesprochen hat, was kontrovers war, sondern sich immer irgendwie Vorfeld schon weit konsensual versucht hat zu verständigen, aber damit Dinge eher verdrängt hat und nicht angegriffen hat. Und da ist ja ein Bündnis, was von Differenz lebt, auch. Das ist ja doch viel anregender, auch um Probleme zu lösen, als sie einfach nur gemeinsam zu verschweigen. Aber es ist schon interessant, dass, wenn man so auf die Grünen draufhaut, wie das ja Söder macht und wie das auch nicht angemessen ist, finde ich, wie man mit Mitteparteien wechselseitig umgeht, dann bleibt natürlich nur die GroKo in der eigenen Vorstellung übrig. Aber nicht unterschätzen, von dem Modell her, Sondierungsweltmeisterschaften zu organisieren, die vom Platz 2 aus organisierbar sind. Wenn man die AfD mal ausnimmt, mit der niemand koalieren möchte, kann natürlich die SPD das versuchen, eine Mehrheit hinzubekommen ohne die CDU. Genauso können es die Grünen versuchen, ohne die CDU mehrheitsfähig zu werden, wenn wir auch die Konstellation haben, dass über die Grundmandatsregel, also 3 Direktmandate, die dazu führen, dass eben eine Partei dann doch in den Bundestag einzieht, wir viele Parteien im Bundestag haben. Und dann ist das rechnerisch denkbar.
Ist das tatsächlich rechnerisch denkbar, weil wenn ich so im Kopf zusammengehe, also es bliebe ja dann für den Zweitplatzierten entweder Grüne oder SPD als ein Koalitionspartner Grüne oder SPD. Dann nehme ich mal an, wenn es die FDP reinschaffen würde, wäre das jetzt kein Wunschpartner, weil das wäre dann eine Ampel. Wenn wir dann die CDU ausklammern, damit der Zweitplatzierte als Koalition, als Sondierungsweltmeister durchs Ziel gehen kann und wir die AfD noch zurecht rausnehmen, fehlt mir jetzt irgendwie so der dritte Pol, um auf die nötige Mehrheit zu kommen.
Ja, Weitsicht ein bisschen
Jetzt bin
über
ich mal
den
gespannt,
Tellerrand
Herr Kordon.
hinausdenken und rechnen können. Mit 46% kann man ja mit vielen sonstigen durchaus vielleicht eine Mehrheit hinbekommen. Freie Wähler können doch 3 Mandate hinbekommen. Andernfalls könnte doch auch eins abfallen, vielleicht ist nicht unwahrscheinlich. BSW, die ja sich nicht nur in Bromberg-Koalitionen wohlfühlen, auch in anderen Konstellationen. Granberry, gerade in Potsdam, da könnte ich mir viele Buntheiten vorstellen. In der Tat, was ich mir nicht vorstellen kann, eine Rückkehr zur Ampel.
Aber halten Sie BSW auf, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen und haben es dann meistens zwischen Landesebene und Bundesebene insofern auseinandergefahren, dass wir tatsächlich auf Landesebene gemerkt haben. Und da sage ich jetzt mal meine Fehleinschätzung. Sie hatten diesmal recht, weil Sie mir letztes Mal gesagt haben, kehre meistens, das mache ich natürlich auch sehr gerne, Ihre Fehleinschätzung in den Vordergrund. Aber ich hielt ja BSW auf der Landesebene für keinen verlässlichen Partner. Sie haben ja gesagt, mit den dortigen Playern auf Landesebene, die sich ja zum Teil jetzt sogar gegen Sarah Wagenknecht durchgesetzt haben, ist das ja zumindest in diesem Findungsprozess jetzt oder in dem Koalitionsprozess gut gegangen. Halten Sie BSW für koalitionsfähig auf Bundesebene? Weil da wird der Sarah Wagenknecht, also wer soll sie da überstimmen?
Ist schwer vorstellbar, aber es halte ich nicht für unwahrscheinlich. Also wenn man sieht, beispielsweise bei den friedenspopulistischen Themen, bei denen in vielerlei Hinsicht die Vorstellung herrscht, dass der Frieden eben wichtiger ist als das Freiheitsthema. Letztlich spielt das ja auf so ein Friedensdiktat hinaus. Gibt es durch starke Tendenz innerhalb der SPD-Fraktion im Bundestag, die das durchaus unterstützt. Ich schließe es auf keinen Fall aus, dass BSW am Ende auch als Koalitionspartner gesucht wird und auch für Mehrheiten sorgen kann, wenn wir eben sonst keine Alternativen sehen.
Jetzt war ja das letztes Jahr bei der letzten Wahl das Neue quasi die Ampel, die es ja auf Bundesebene nicht gab. Läge jetzt aus Ihrer Sicht dann der größte Reiz für die Wähler in zum Beispiel Schwarz-Grün, weil es das auf Bundesebene noch nicht gab? Und zweite Frage, liegt der Reiz aus Sicht der Wähler immer in etwas Neuem, weil es eben etwas Neues ist? Oder kann das auch, hat es eher programmatische Gründe, dass in einer Konstellation ein Reiz liegen könnte?
Bei deutschen Wählerinnen und Wählern. Die sind eben sicherheitskonservativ, risikoavers. Das Bekannte, nicht das Unbekannte, wird dann gewählt. Es ist ja nur ein einziges Mal gelungen in der Geschichte der Bundesrepublik, dass wir zwei Oppositionsparteien sehr risikoreich in Regierungsverantwortung gebracht haben. Rot-Grün mit Schröder und Fischer. Ansonsten ist immer einer aus der alten Regierung dabei. Super langweilig. Immer kontinuitätsverbürgend, immer fortsetzen und aufpassen, dass bloß nicht zu viel experimentelles Regieren, nicht zu viel Neues passiert. So wählen wir. Und insofern spricht viel dafür, sowohl für die GroKo wie für Schwarz-Grün, weil da wäre ja immer einer der alten Partner wieder dabei. Aber in der Tat, es kommt einem seltsam vor, wenn man dann darüber nachdenkt, weil Schwarz-Grün so viel in den Ländern da ist, in unterschiedlichen Varianten ausprobiert worden ist, dass das auf Bundesebene ja noch gar nicht gab. Insofern wäre es bundesweit innovativ, aber es wäre dann mit den Grünen eben ein alter Partner auch wieder dabei. Insofern wäre das eine typisch deutsche Wahl, eben mittig, moderat und eben auch mittelmäßig.
Wobei man ja einschränken muss, dass mit Blick auf die letzten Jahrzehnte und Koalitionskonstellationen, das ja auch eine Zeit lang sehr schwierig war, die, weil sie eben auf Rot-Grün abgezielt haben, zwei Oppositionsparteien überhaupt in die Regierung zu bekommen, weil ja jahrelang SPD und CDU im Wechsel, aber vor allen Dingen mit der FDP, wenn ich jetzt an Schwarz-Gelb denke, die ganz Älteren werden sich erinnern, dass das früher mal mehrheitsfähig war, Schwarz-Gelb. Dass ja die Grünen aber als vierter Player, den man ja dazu braucht, erst im Laufe der 90er Jahre heranwachsen mussten. Vorher haben die ja gar keine Rolle gespielt.
Ja, es ist ein fluides Fünf-Parteien-System, musste sich ja herausbilden. Und dann war eben die Koalitionsbildung von vornherein schwieriger. Erstmals gab es dann Versuche, auch Partner auszuschließen. Und das hat man dann wieder sein gelassen. Insofern sind wir immer mehr Zuschauer bei der Regierungsbildung, nur bei der Wahl beteiligt. Und das neue Wahlrecht hindert auch noch mehr, so die Vorstellung zu haben, man könnte auch als Koalitionswähler agieren, mit Erst- und Zweitstimme. Das ist ja doch immer mehr eine Illusion geworden, weil das Verhältniswahlrecht jetzt nochmal deutlich gestärkt worden ist. Das wird nicht einfacher und es ist insofern in einer fast schon einer Sackgasse, weil eben mit einem Partner der AfD niemand zusammenarbeiten möchte. Insofern ist das drumherum eine bestimmte Konstellation, die dann durchaus zu Mehrheiten führen kann, aber auch nicht in der Ausprägung von anderen Ländern, Niederlande zum Beispiel oder in Frankreich, in dem es extrem personalisiert zugeht, dass dann wir eine vollkommene Zersplitterung der Parteienlandschaft haben. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und wir haben auch nach wie vor attraktive Parteien, die offenbar sich vor Mitgliedern kaum retten können. Tausende haben jetzt in den letzten Wochen nach dem Ampelbruch den Weg zu den Grünen beispielsweise gefunden, aber auch zu den anderen Parteien, die Ampelparteien, die auch davon durchaus profitiert haben. Und wir sehen, wie vom Wochenende auch die internationalen Themen die Bundestagswahl mit Sicherheit auch mitentscheiden werden. Alle Umfragen dokumentieren sehr stark, dass das Migrationsthema, die irreguläre oder illegale oder wie auch immer Zuwanderung ein großes Problem für viele Bürger offenbar darstellt nach wie vor. Man unterstellt der Bundesregierung, dass sie hier zu wenig tut. Ja, aber es kann ja mit der Veränderung in Syrien auch dazu führen, dass plötzlich keiner mehr kommt. Ich übertreibe jetzt vielleicht, aber natürlich hat das Ende des Assad-Regimes, das wird dazu führen, dass Syrer, die hier sind, darüber nachdenken, ob sie zurückgehen oder dass andere jetzt nicht mehr kommen. Also es wird ein innenpolitisches Thema aus dieser internationalen Konstellation des Wochenendes werden. Nicht nur, wie wir es gemerkt haben, auf unseren Straßen und Plätzen am Wochenende, das Feiern der Syrer, sondern es wird eines der zentralsten Themen der Bundestagswahl massiv verändert durch das, was am Wochenende dort passiert ist.
Hat man ja jetzt auch in den ersten Reaktionen der verschiedenen Parteien schon gemerkt, dass die einen gesagt haben, wir dürfen jetzt nicht an der Stelle die Migrationspolitik komplett ändern und jetzt einen Aufnahmestopp in Anführungszeichen bei Syrern verhängen, weil sich dort die Lage zwar geändert hat, aber im Moment noch unklar ist, wie es wird. Die anderen haben gesagt, okay, jetzt hat sich die Lage in Syrien geändert. Jetzt müssten wir auch mal wieder mehr Aufmerksamkeit darauf geben, dass die Syrer wieder eine Option haben, um in ihre Heimat zurückzugehen. Hat man ja schon gemerkt, wie sich das jetzt schon auf der aktuellen Agenda angepasst hat, auch zwischen den Parteien.
Und was auch sehr interessant war, am Wochenende ja auch Notre-Dame-Eröffnung, muss man auch innenpolitisch interpretieren, warum war unser Bundeskanzler eigentlich nicht da? Also ich erinnere mich noch sehr stark, Sie sind ja viel zu jung, Sie haben ja keine Vorstellung davon, es gab mal die Sowjetunion und dann gab es die Begräbnisdiplomatie der 80er Jahre, Brezhnev, Tschernenko und Abranow, keine Ahnung mehr, wie er genau hieß, auf jeden Fall drei hintereinander, die starben von als Sowjetführer und dann haben vor allen Dingen Kohl und Honecker sich dort sehr intensiv ausgetauscht am Rande dieser Begräbnisse. Das wird sehr international genutzt, um eben informelle Gespräche zu führen, ohne das lange vorzubereiten, aber die zeitlichen Nischen zu nutzen, um sich einfach auszutauschen. Das war für deutsch-deutsche Themen fundamental und vieles, was sich danach in den 80er Jahren entwickelt hat, hätte sich so auch nicht entwickelt. Und das habe ich an den Bildern gesehen am Wochenende. Trump erstmals wieder in neuer Rolle, schon als unterstellter, designierter Präsident taucht er wieder in Europa auf.
Mit gelber Krawatte.
Und, ja, mit gelber Krawatte im blauen Anzug, also ukrainische Farben. Das ist ja alles nie zufällig. Und wen er wie umarmt und spricht, da hätte man sich wirklich gewünscht, dass nicht nur der Bundespräsident da ist, sondern auch der Kanzler. Und in den vielen Randgesprächen, man mit Zelensky und anderen, mit dem polnischen Präsidenten, vielleicht das eine oder andere informell vorgeklärt hätte, was jetzt ansteht. Das kann man nicht ganz verstehen, warum diese Eröffnungsdiplomatie man aus Sicht der Bundesregierung nicht genutzt hat. Vielleicht aus falschem Verständnis, aber die großen internationalen, bilateralen Themen, die mit Frankreich auch zu vereinbaren waren, sind von der Ampel auch nicht wirklich ausgegangen.
Ich habe dazu zwei Lesarten gelesen. Die eine war, dass Scholz nicht da war, weil das ein offizieller Empfang war, der quasi Aufgabe des Bundespräsidenten wäre, oder ein offizieller Termin, weil es mehr repräsentative Zwecke hätte. Die zweite Lesart war, dass Macron, der ja jetzt nicht zum engsten Freundeskreis von Olaf Scholz gehört, ihn dort bewusst außen vor lassen wollte und auch deshalb nicht eingeladen hat, weil er sich die Show nicht stehlen wollte für eben diesen öffentlichkeitswirksamen Dreiergipfel mit Zelensky und mit Trump.
Ja, kann beide stimmen. Vielleicht
aber unterm Strich unglücklich für Scholz. Also kein Zeichen der Stärke.
Nein, genau, unglücklich auch für uns ja, als Bürger. Wir wünschen uns das ja. Die müssen permanent in ein Gespräch involviert, diese Interdependenz herausarbeiten, dass man merkt, keines der Probleme ist national lösbar, sondern nur mit anderen zusammen. Und in der Gesprächsszenerie umgeben von den Beratern ergeben sich Lösungen plötzlich, die man gemeinsam angeht. Und das Wochenende hatte so kraftvoll durch Syrien einen ja fast schon friedenspolitischen Touch bekommen, dass man sich so auch Handlungskorridor, Möglichkeitsräume eröffnet, allein durch Präsenz. Sowas würde ich niemals unterschätzen in der internationalen Diplomatie. Und es hat eben unmittelbare Auswirkungen auf die kommende Wahl, weil damit Themen geprägt werden, die viele Bürger drücken, bedrängen, die Angst haben vor Kriegsszenarien, die sich rückziehen, unabhängig von Krisen vielleicht agieren wollen und sich erhoffen, dass Politik die Krisen von ihnen fernhält. Und deswegen freuen wir uns darüber, wenn unsere Akteure international auch unterwegs sind.
Vielen Dank, Herr Korte, auch heute wieder für diesen für mich erkenntnisreichen Podcast. Wir haben uns im Vorfeld zu zweit überlegt und richten uns jetzt an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie mal ein Thema haben, was Sie in unserem Podcast besprochen haben wollen oder vielleicht auch Fragen, die Sie vornehmlich an Herrn Korte stellen wollen, können Sie das gerne tun. Schreiben Sie mir eine E-Mail, dennis.ring@vrm.de, und wir werden das dann nach und nach immer mal in diesen Podcast einfließen lassen. Deswegen einstweilen, Herr Korte, vielen Dank. Ich bin gespannt, welche Fragen kommen und natürlich auch, welche Vorlesungen bei Ihnen diese Woche noch auf dem Programm stehen.
Genau, Vorlesungen, Lehrveranstaltungen, Prüfungen. Also das klassische Arbeiten an Universitäten, insofern nichts Außergewöhnliches, was diese Woche in Duisburg-Essen dazu ansteht. Aber bei den Fragen natürlich für Sie super gut, ist klar, wenn Sie selbst keine Fragen haben, nutzen Sie die Fragen der Hörerinnen und Hörer. Das habe ich schon mich gewundert, dass Sie das erst jetzt in der, ich glaube, 12. Folge erst vorschlagen. Aber immerhin, Sie sind auch selbst draufgekommen.
Die 12. Folge ist es in der Tat so, dass es ein beliebtes Behelfsmittel ist, aber natürlich will einfach nur ich nicht in den Genuss Ihrer Einschätzungen kommen, sondern auch unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht ist da ja auch die eine oder andere Frage dabei, die Ihnen ähnliche Schweißperlen auf die Stirn bringt, wie Sie es bei Ihren Studierenden hinbekommen, wenn ich höre, dass diese Woche Prüfungswoche ist.
Ja, das hält sich in Grenzen, glaube ich, mit den Angstszenarien. Ich arbeite ja nicht wie ein Chefredakteur, der praktisch durch das Haus läuft und alle bibbern, sondern ich habe ja einen moderierenden, integrativen Ansatz.
Ich auch, Herr Korte, da können meine Mitarbeiterinnen hier ein Lied von singen, wie moderierend und integrierend ich bin. Ich bedanke mich für diese Woche für den Podcast und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis Montag wieder.
Ja, danke. Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.